als ganz, ganz wichtiges Element, und das ist meiner Erfahrung nach immer sozusagen der Game Changer in so einem Gespräch, zu sagen, was man nun tut, um in Zukunft zu vermeiden, dass ein solcher Fehler erneut passiert. Also zu sagen, wissen Sie, das hätte uns nicht passieren dürfen und wir sind jetzt dran, herauszubekommen, wie es dazu kommen konnte und wie wir in Zukunft vermeiden können, dass das jemals wieder geschieht. Oder wie wir zumindest in Zukunft ermöglichen können, dass es viel, viel, viel seltener passiert.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Miniserie zur Fehlerkultur. Diesmal liegt der Fokus darauf, wie Ärztinnen und Ärzte offen, deeskalierend und gleichzeitig rechtssicher vermitteln können, dass ein Fehler passiert ist. Was muss man Patientinnen und Vorgesetzten sagen, was darf man sagen und was ist wichtig bei Aufklärung, Dokumentation und auch mit Blick auf die Haftpflichtversicherung? Denn all diese Punkte sind entscheidend, um nach einem Fehler sowohl für Patientinnen als auch für Ärztinnen zu einer guten Lösung zu kommen. Mein Name ist Isabel Olela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Zu Gast habe ich heute zwei Ärztinnen und einen Rechtsanwalt. Dr. Patricia Hinnel beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Kommunikation in der Medizin. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf schwierigen Situationen, wie etwa der Offenlegungskommunikation, also dem Ansprechen von Fehlern. Sie gibt deutschlandweit Seminare, außerdem ist sie Koordinatorin in einem Stadtteilgesundheitszentrum in Berlin-Neukölln. Hallo Frau Dr. Hinnel, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo Frau Olela, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir dieses wichtige Thema heute hier zusammen besprechen und dass wir in so einer tollen Kombination von Teilnehmenden sind, nämlich die Juristerei, die praktische Medizin und die Kommunikation. Da kommt man selten in so einem tollen Team zusammen.
Dr. Katrina Scholl hat an einem der Seminare von Frau Dr. Hinnel teilgenommen. Sie ist Hämatologin, Onkologin und Gründerin von Dr. Scholl Onco. Sie interessiert sich für alles rund um das Thema New Work in der Medizin und weiß aus ihrer beruflichen Erfahrung heraus, wie unsicher viele Ärztinnen und Ärzte sind, wenn es um den Umgang mit Fehlern und den juristischen Konsequenzen geht. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Scholl. Schön, dass auch Sie heute dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Runde zusammen sind.
Und der dritte Gast in der Runde ist Rechtsanwalt Maximilian Brogli. Er hat das Medizinrecht in den 80er Jahren quasi miterfunden und ist selbst Fachanwalt in dieser Disziplin. In der inneren Medizin ist er bestens bekannt. Er war 25 Jahre lang Hauptgeschäftsführer des Berufsverbands Deutscher Internisten und 20 Jahre lang Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Seit einigen Monaten ist er beim Ruhestand. Hallo Herr Brogli, schön, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein und meine, es wäre jetzt viel zu verhindern, wenn Kommunikation rechtzeitig mit Patienten, Betroffenen und Arzt stattfinden würde.
Vorab, wie immer noch ein Hinweis für die zuhörenden PatientInnen. Es kann verunsichernd sein zu hören, dass in der Medizin Fehler und unerwünschte Ereignisse passieren. Aber wie in jedem anderen Berufsfeld kann man sie nie völlig ausschließen. Dass Sie bislang möglicherweise wenig darüber gehört haben, liegt daran, dass es ein Tabuthema ist. Diese Miniserie hat das Ziel, das zu ändern und zu vermitteln, dass Fehler auch helfen zu erkennen, wo Abläufe und Bedingungen verbessert werden können. Melden Sie uns also gerne zurück, welche Erfahrungen Sie selbst mit ärztlichen Fehlern und der Kommunikation darüber gemacht haben. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Und jetzt starten wir ins Thema. Frau Dr. Scholl, Sie hatten im Vorgespräch ja schon angesprochen, dass es total viel Sinn macht, das Juristische und die Kommunikation über Fehler zusammen zu besprechen. Und hatten auch Ihre Eindrücke aus dem Klinik- und Praxisalltag geschildert. Wie hängen denn die Kommunikation und das Juristische im Fall von Fehlern zusammen?
Was im Prinzip jedem Mediziner schon ganz von Anfang an vermittelt ist, dass man eigentlich mit einem Bein schon im Gefängnis steht. Und das ist natürlich ein Drohhinweis, der lähmt, verunsichert und einen, sagen wir mal, in die Urinstinkte verfallen lässt, entweder Fight, Flight oder Freeze. Und das ist natürlich selten gut, sowohl für die Patientenversorgung als auch überhaupt fürs Lernen und Vorwärtskommen. Denn letztendlich lernen wir ja auch aus Fehlern und Fehler passieren natürlich ganz normal und auch jedem, seltenst mit Absicht oder Vorsatz. Und manchmal sind natürlich auch Fehler von Vorteil, weil zum Beispiel durch eine versehentlich durchgeführte Diagnostik auch mal ein entscheidender Hinweis zur Lösung eines Problems entstehen kann. Das heißt, Ziel auch von unserem Podcast heute oder überhaupt davon, dieses Thema mehr in den Fokus zu rücken, ist in der Medizin eine Sicherheitskultur aufzubauen, die auf der einen Seite zur Vermeidung von sogenannten Never-Events, also wirklich nicht einzutretenden Ereignissen, helfen soll. Und zum anderen wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn unnötige Beschuldigungen oder Anklagen reduziert würden. Das Wichtige hierbei scheint die psychologische Sicherheit zu sein, denn nur wenn sich ein Team sicher fühlt, ist es bereit, auch mal Fehler oder drohende Fehler anzusprechen und damit den sogenannten Kippmoment zu verhindern und eine effektive Schadensbegrenzung durchzuführen.
Ja, auf all diese Punkte werden wir im Verlauf der Folge jetzt noch näher eingehen. Damit wir das Thema etwas plastischer besprechen können, haben Sie uns einen Fehlerbeispielfall mitgebracht, der zwar konstruiert ist, der sich aber so in allen Kliniken oder in vielen Kliniken abspielen könnte. Wie lautet der denn?
Genau. Was häufig vorkommt, ist zum Beispiel ein Fehler in der Medikation durch zum Beispiel gleich oder ähnlich klingende Medikamentennamen oder Fehler in der Dosierung, zum Beispiel, dass eben statt 0,1 Milligramm dann 1 Milligramm verabreicht wird und damit eine 10-fach höhere Dosis verabreicht wird. Auch zum Beispiel Medikamente, die Allergien auslösen können, wenn das demjenigen, der es anhängt, nicht bekannt ist, ob eben eine Allergie vorliegt oder nicht, oder der Patient es in dem Moment auch nicht wiedergibt, ob er das Medikament schon mal bekommen hat und vertragen hat. Das kann natürlich zu Fehlern führen. Das heißt, nehmen wir einfach mal den Fall an, dass wir ein Antibiotikum über die Vene verabreichen wollen und als Arzt notiert man das dann in der Patientenakte. Die Schwester mischt dann meistens dieses Medikament, wenn es eine Trockenlösung ist oder wenn es schon flüssig ist, dann wird das einfach mit einem Infusionssystem versehen, zum Patienten gebracht und dann angehängt. Und an all diesen Punkten kann jetzt natürlich theoretisch ein Fehler entstehen, der dann dazu führt, dass zum Beispiel entweder ein falsches Antibiotikum oder ein Antibiotikum angehängt wird, auf das der Patient schon mal allergisch reagiert hat, was ihm hätte gar nicht verordnet werden sollen.
Dann bleiben wir mal bei dem Fall, dass das Antibiotikum jetzt verabreicht wurde und der Patient oder die Patientin reagiert allergisch. Fangen wir mal an dem Punkt an, an dem der Fehler aufgefallen ist. Die behandelnde Person hat noch niemanden informiert, ist aber wahrscheinlich ängstlich, erschrocken, ratlos. Herr Brokli, starten wir mal beim Juristischen. Wer muss denn jetzt informiert werden?
Zunächst einmal ist festzustellen, dass wir insgesamt etwa 700 Millionen Behandlungsfälle in der Bundesrepublik haben im Jahr, von denen 39.000 als Behandlungsfehler wohl einzustufen sind. Und davon werden ein Drittel der Fälle den Landesärztekammern bzw. den Gutachter- und Schlichtungsstellen bei der Landesärztekammer gemeldet. Und schließlich nach einem Verfahren vor diesen Einrichtungen sind dann davon etwa ein Drittel als Behandlungsfälle dann auch entstanden. Und die Rate ist also relativ gering. Wer ist nun zunächst zu benachrichtigen? In jedem Fall mal die Vorgesetzten, der Chefarzt, aber auch möglichst schnell der Patient. Und der Patient hat den Anspruch, das ist in Paragraph 630 Absatz 630c Absatz 2 Satz 2 des BGB geregelt. Der Patient hat auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren den Anspruch, von dem Arzt informiert zu werden. Das sollte man so vornehmen, dass man zunächst mal den Behandlungsablauf und wie es dazu gekommen ist, schildert und versucht, dem Patienten dann auch klarzumachen, wie man nun versucht, diese fehlgelaufene Behandlung wieder so zu korrigieren, dass dem Patienten ein möglichst geringer oder gar kein Schaden oder Folgeschaden mehr besteht. Wichtig aber, dass auch die Klinikleitung und die Haftpflichtversicherung unverzüglich benachrichtigt wird, auch wenn noch gar nicht feststeht, ob es sich wirklich um einen Behandlungsfehler handelt.
Daran anknüpfend die Frage, Sie meinten, dass Patientinnen und Patienten den Anspruch haben, informiert zu werden. Sind denn juristisch Fälle denkbar, in denen die Information nicht verpflichtend wäre?
Also eigentlich nicht. Wichtig und daran, oder die meisten Behandlungsfehler enden vor Gericht, weil die Kommunikation nicht stattgefunden hat. Wichtig, sehr früh mit dem Patienten transparent über das Geschehen zu sprechen und eben die Gefahrenabwehr zu sprechen, was vorgenommen werden soll, damit der gesundheitliche Schaden möglichst nicht eintritt.
Sie hatten ja auch die Haftpflichtversicherung angesprochen. Wie hoch sollte denn die sinnvollerweise sein, die Police?
Die Haftpflichtversicherung, übrigens, das ist die einzige Versicherung, die für Ärzte wirklich notwendig ist. Eine Glasbruchversicherung beispielsweise sicher nicht entbehrlich, aber eine Haftpflichtversicherung sollte unbedingt bestehen. Ich habe leider auch Fälle erlebt, wo Ärzte nicht haftpflichtversichert waren oder aber eine Deckungs- oder eine Versicherungslücke hatten, wenn ein Arzt von einer Praxis in eine Gemeinschaftspraxis gewechselt hat. Ja, also die Haftpflichtversicherung sollte heute mindestens 5 Millionen abdecken. Es sind aber durchaus höhere Schadensfälle denkbar. Also auf der sicheren Seite ist man bei einer Haftpflichtversicherung zwischen 5 und 10 Millionen Euro.
Ein Hinweis an die Zuhörenden. Wir wollen natürlich, dass Sie einen möglichst hohen Nutzwert aus dieser Folge ziehen und werden Ihnen alle wesentlichen Informationen dann auch nochmal als Dokument zusammenfassen und in die Shownotes packen. Ja, offen darüber zu informieren, dass bei der Behandlung etwas schiefgelaufen ist, fällt Ärztinnen und Ärzten ja oft schwer. Und auch für Patientinnen und Patienten ist es ja eine emotional schwierige Situation. Frau Dr. Hähnel, wie kann man denn diese schlechte Nachricht jetzt gut überbringen?
Es gibt ein paar grundsätzliche Regeln, die für die Kommunikation mit Patientinnen und Patienten sowieso immer gelten. Die gelten natürlich auch für das Gespräch über stattgefundene Fehler, gelten aber auch für Kommunikation über zum Beispiel das Überbringen einer schwierigen Nachricht oder einer ernsthaften Erkrankung natürlich. Für die Fehlerkommunikation gilt das, ehrlich und empathisch zu sein. Es bringt nichts, Lügenmärchen zu erzählen oder drumherum zu reden. Das kommt immer raus. Und die wichtige Information für die Patientin oder den Patienten ist ja die, ich bin weiterhin an deiner Seite. Ich bin ein authentischer, ein ehrlicher, ein ernstzunehmender Gesprächspartner. Und du brauchst nicht den Verdacht zu haben, dass hier irgendetwas dir vorenthalten wird, weil dann entsteht natürlich Misstrauen und dann entstehen Nachfragen und dann entstehen Gerüchte. Ja, das heißt, auf der Beziehungsebene ist es total wichtig, offen und empathisch zu sein. Ein wichtiger Hinweis oder eine wichtige Methode in der Kommunikation ist gerade bei so schwierigen Gesprächen mit so einem Warnschuss auch zu starten. Also auch zu sagen, Herr, Frau, es tut mir leid, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie oder ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, aber wir müssen über was reden, damit die Leute schon mal wissen, dass jetzt irgendwas passiert, als wenn man sie quasi ins offene Messer rennen lässt und sozusagen einfach so unvermittelt mit der Information rüberkommt. Also mit einem Warnschuss zu starten, dann ist eine Formulierung, die in solchen Fällen immer geraten ist, finde ich, und immer hilfreich ist, zu sagen, es tut mir leid, was passiert ist. Es ist keine Entschuldigung in dem Sinne, es gibt ja immer so ein bisschen auch die Diskussion, sage ich, ich entschuldige mich oder sage ich, es tut mir leid. Möglicherweise kann Herr Brogli gleich auch nochmal was zu der Formulierung, ich entschuldige mich, sagen. Das finde ich ein interessantes Thema. Aber zu sagen, dass es mir leid tut, was passiert ist, ist immer eine gute und eine ehrliche Aussage. Man geht davon aus, dass es das Günstigste ist, wenn wir den Leuten ganz offen und klar und mit einfachen Worten sagen, was passiert ist. Es tut mir leid. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Heute Vormittag ist ein Fehler dabei passiert, Ihnen das Medikament anzuhängen. Oder da gab es eine Verwechslung in der Antibiotikatherapie. Oder da ist ein falsches Medikament angehängt worden. Ganz klar und einfach und mit kurzen Worten sagen, was passiert ist. Dann kann man auch nochmal sagen, dass es einem leid tut. Und dann heißt es, über die Konsequenzen zu reden. Also wir vermuten, dass in diesem Fall nichts nachhaltig Schlimmes passiert ist. Wir haben sofort alle Maßnahmen eingeleitet, um einen nachhaltigen Schaden zu verhindern. So wie wir die Situation jetzt einschätzen, wird dort auch nichts weiteres passieren. Oder aber auch, es kann ja sein, dass es nicht so gut ausgegangen ist, zu sagen, das hat zu der und dem Ereignis geführt. Das hat die und die Konsequenz gehabt. Wir mussten beispielsweise einen Eingriff machen, den wir nicht geplant hatten. Oder wir werden jetzt einen Eingriff machen müssen, der nicht geplant war. Also zu sagen, was sind die Konsequenzen? Dann wird man Emotionen ernten, natürlich. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Enttäuschung, die Angst, der Schrecken ist groß. Es ist wichtig, diese Emotionen zuzulassen und auszuhalten. Und als ganz, ganz wichtiges Element, und das ist meiner Erfahrung nach immer sozusagen der Gamechanger in so einem Gespräch, zu sagen, was man nun tut, um in Zukunft zu vermeiden, dass ein solcher Fehler erneut passiert. Also zu sagen, wissen Sie, das hätte uns nicht passieren dürfen. Und wir sind jetzt dran, herauszubekommen, wie es dazu kommen konnte und wie wir in Zukunft vermeiden können, dass das jemals wieder geschieht. Oder wie wir zumindest in Zukunft ermöglichen können, dass es viel, viel, viel seltener passiert. Und dann möglicherweise auch sogar zu sagen, das und das war unsere Lösung. Wir werden zum Beispiel in Zukunft immer ein anderes Stecksystem benutzen oder wir haben entschieden, dass wir einen anderen Hersteller nutzen werden, der vielleicht ein anderes Label hat oder so. Also tatsächlich eine konkrete Maßnahme, weil das gibt dem Patienten oder der Patientin auch das Gefühl, das war jetzt nicht total umsonst, was hier passiert ist, sondern irgendwie haben auch noch andere Menschen was davon, dass sich das in Zukunft ändert.
Ja, die Frage klang ja schon an. Herr Brogli, bei der Formulierung muss man ja unter Umständen vorsichtig sein. Warum muss man das und was wäre denn eine Formulierung, die okay ist?
Ja, zunächst mal Kommunikation, wie ich das ja schon sagte, ist sehr wichtig. Reden ist in dem Fall Gold. Eine offene Kommunikation über Fehler schafft einfach Verständnis, hilft Vertrauen zu stärken und reduziert das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen. Ein zufriedener Patient verklagt seinen Arzt nicht und viele Behandlungsfehlerprozesse sind nur durch verweigerte Kommunikation zustande gekommen. Was kann der Arzt tun? Er kann durchaus so vorgehen, dass er wirklich das Bedauern zunächst einmal zum Ausdruck bringt, sagt, hier sind Fehler passiert. Er darf nur keine finanziellen Zusagen machen. Was er aber durchaus sagen kann, zum Beispiel wäre, ich werde für den Schaden in Höhe meiner gesetzlichen Verpflichtung aufkommen und ich verweise Sie diesbezüglich an, sich an meine Haftpflichtversicherung zu wenden, in der ich den Schadenfall auf jeden Fall melden werde und dann sollte der Arzt ruhig auch die Kommunikationsdaten der Haftpflichtversicherung dem Patienten mitteilen. Nur dürfte er nicht sagen, ich komme in jedem Fall in Höhe von so und so oder für den Schaden auf. Das könnte dazu führen, wenn er eine solche Zusage macht, dass der Patient daraus aus dieser Zusage schon einen Anspruch hätte. Die Versicherung ist nur verpflichtet, für einen tatsächlich nachgewiesenen Behandlungsfehler auch aufzukommen und den Schaden zu regulieren.
An der Stelle würde ich gerne einmal ganz kurz auch diskutieren, wie schnell man sagt, ich bin bereit für den entstandenen Schaden im Rahmen der Haftpflichtversicherung oder so aufzukommen. Oft ist es ja so, dass Fehler nicht nur entstehen, weil eine Person einen Fehler gemacht hat, sondern weil in einer Kette von Schritten an mehreren Stellen die Sicherheitsmechanismen nicht funktioniert haben. So. Das heißt, es gibt natürlich immer den oder diejenige Person, die als letztes ihre Finger an der Sache dran hatte. Und der wird dann immer sehr gerne auch in Anführungszeichen Schuld übertragen. Letztlich aber haben in der Regel vorher schon Sicherheitsmechanismen versagt. Und ich finde immer, dass man sich das Leben nicht so leicht oder auch schwer machen sollte, so die Schuld auf sich zu nehmen, nur weil man als Letzter dran war an der Sache, sondern auch zu sagen, wir sind dran, auch genau zu schauen, wie es dazu kommen konnte. Und das werden wir auf jeden Fall genau herausfinden. Und da werden wir auch da nichts unter den Teppich kehren. Und dann ist es aber letztendlich aber auch Sache der schlimmsten Fall der Ermittlungen, ja, herauszufinden, an welcher Stelle was schiefgegangen ist oder der internen Aufarbeitung des Fehlers.
Genau, ich finde es wichtig, dass man den Patient, wie wir alle drei jetzt schon gesagt haben, relativ schnell informiert, dass da etwas passiert ist. Je schneller man das macht, desto weniger Zeit hat man aber ja in der Realität gehabt, der Sache schon auf den Grund zu gehen. Also ich denke, in der ersten Reaktion, wo der Fehler festgestellt wurde, man festgestellt hat, das ist jetzt keine Lappalie, da müssen wir drüber sprechen, dann geht man ja zum Patienten, erläutert dem das und dann, glaube ich, ist es sinnvoller zu sagen, wir müssen das jetzt erstmal klären, wie das überhaupt dazu kommen konnte und wir binden dich, Patient, ab sofort da ein und versuchen natürlich parallel einen möglicherweise entstandenen Schaden, so gut es geht, einzudämmen oder zu verhindern. Weil in diesem ersten Gespräch, glaube ich, ist es gar nicht weder notwendig noch hilfreich, über irgendwie Versicherung oder Schaden oder dergleichen zu sprechen, sondern nur zu vermitteln, wir binden dich mit ein und wenn wir herausgefunden haben, wie es dazu kommen konnte, dann sprechen wir natürlich in weiteren Gesprächen nochmal mit dir. Ich glaube, das so dieses Initialgespräch braucht noch gar nicht auf das Thema so konkret einzugehen.
Ja, bevor dieser Schritt gegangen wird, sollte aber zunächst einmal in der Klinik selber überlegt werden, wie kann man dann nun die ganze Situation dem Patienten schildern. Dazu ist es erstmal wichtig, ist ordentlich dokumentiert worden, hat das Aufklärungsgespräch stattgefunden, wo können da Fehler liegen. Wichtig, dass man zeitnahe Zeugen, das heißt in dem Moment, wo man feststellt, dass ein Behandlungsfehler Vorwurf kommen könnte, sollte man zeitnah diejenigen, die an der Behandlung beteiligt waren, ob das Schwestern waren, alle Ärzte, wer immer was dazu sagen kann, sollte man Protokolle fertigen und die auch zu den Unterlagen nehmen, um im Falle einer strafrechtlichen Ermittlung. Es könnte ja durchaus sein, es sind ja nicht nur zivilrechtliche Folgen denkbar, also Haftpflichtfälle, sondern eben auch strafrechtliche Folgen. Das heißt, es kommt die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft und beschlagnahmt Unterlagen. Und für diesen Fall wäre es also ganz gut, schon mal alle befragt zu haben, bevor nach Monaten möglicherweise Zeugen einvernommen werden und das Gedächtnis etwas nachgelassen hat, sind solche Protokolle dann sehr hilfreich. Und von diesen Aufzeichnungen sowie der Patientendokumentation sollte man Kopien fertigen, nämlich wenn es zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt, dann werden die Akten beschlagnahmt und man hat keine Unterlagen mehr parat, um dann im Ermittlungsverfahren sich auch entsprechend äußern zu können.
Ich wollte noch mal kurz auf die Frage von Frau Dr. Hindl auch eingehen. Wie früh muss man denn wirklich sagen, ich bin bereit, im Rahmen meiner Haftpflichtversicherung für den Schaden gerade zu stehen oder Ähnliches? Also wie reicht es, erstmal empathisch auf den Patienten oder die Patientin zuzugehen? Und funktioniert dann diese Formulierung, die Frau Dr. Hindl zum Beispiel genannt hatte, es tut uns leid, bei der Behandlung ist etwas schiefgelaufen, aber wir tun alles Mögliche, um mögliche Schäden zu verhindern? Oder geht das schon zu weit? Wäre das schon ein Schuldeingeständnis? Und muss man die Haftpflichtversicherung erwähnen?
Ja, das wird vielleicht in einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein. Aber diese Formulierung, die Frau Dr. Hindl genannt hat, die ist durchaus richtig und adäquat. Also zunächst mal das Bedauern zum Ausdruck bringen, dann alles zu schildern, was man unternehmen will, um auch das Vertrauen bei den Patienten zu erhalten, die Schäden oder Folgeschäden möglichst zu minimieren. Und wenn dann von den Patienten gefragt wird, ja, wer kommt denn dafür auf oder die sind schuld, dann könnte man sagen, selbstverständlich, wir werden die Haftpflichtversicherung einschalten und sollte sich herausstellen, dass es sich um Behandlungsfehler handelt oder gehandelt hat, dann wird die Haftpflichtversicherung sicher dafür aufkommen. Solche Formulierungen sind durchaus denkbar.
Genau, in der Klinik ist es ja häufig so, dass man, wenn man das festgestellt hat, dann eben seine Vorgesetzten informiert. Und dann läuft ja meistens auch im Hintergrund quasi die Maschinerie an, dass eben auch dann Geschäftsführer und Rechtsabteilung und so informiert werden. Das ist ganz wichtig, dass das zeitnah passiert. Von der Relevanz ist es aber so, dass natürlich die Patientenversorgung und das Eindämmen von Schäden Vorrang hat. Dann natürlich ganz wichtig, Herr Polier, dass Sie das nochmal erwähnt haben, dass man auch nochmal das Team zu einem gewissen Team-Timeout zusammenruft, dass auch jeder seine Dinge schildern kann, sein Merken der Situation und dann eben sich auch Notizen macht. Und dass man natürlich auch guckt, ist jetzt im Team noch irgendjemand betroffen, um dem er sich jetzt kümmern muss, dass man nicht rechts und links irgendwelche Kollegen vergisst, die jetzt aufgrund dieses entstandenen Fehlers oder weil sie eben unglücklicherweise diejenigen waren, denen dann letzten Endes der Fehler passiert ist, dass man sich auch um die kümmert. Da ist es übrigens auch so, dass wenn jetzt so ein schwerwiegendes Ereignis, also jetzt vielleicht nicht unbedingt der Antibiotika-Zwischenfall, aber möglicherweise könnte man den auch nehmen, wenn man sagt, da ist eine anaphylaktische Reaktion entstanden, die dann zu einer Intensivverlegung geführt hat. Da kann es ja auch sein, dass in der Person, die das ausgelöst hat oder die das mitbekommen hat, quasi ein Trauma entsteht. Und da ist es auch möglich übrigens, dass man das wie eine Stichverletzung am Arbeitsplatz quasi dem D-Arzt meldet oder im Verbandsbuch notiert und dann letztendlich das auch zu einem BG-Fall wird, wenn man da psychische Folgeschäden quasi aus diesem Betriebsereignis nach sich zieht.
Ja, das, was du schilderst, ist ja das, was wir als Second-Victim-Phänomen bezeichnen. Also die zweite Person, die nebst der Patientin oder dem Patienten einen Schaden davonträgt, nämlich durch schlecht oder ungünstig verarbeitete Schuldgefühle. Ich würde aber gerne noch einmal einen ganz kurzen Schritt nochmal zurückgehen auf die Kommunikation über den Fehler mit der Patientin und auch nochmal, was du, Katrina, gerade noch gesagt hast, dass dieses Problem im Team besprochen werden muss. Also wichtig ist es, glaube ich, dass die Person, die hingeht und den Fehler bespricht mit dem Patienten, den Rückhalt im Team hat. Also zu wissen, wir haben das hier abgesprochen, es ist in Ordnung, dass ich hier hingehe oder vielleicht ist es besser, mein Oberarzt, meine Oberärztin geht, je nachdem, wie es im Team entschieden ist. Und dann aber auch in dem Moment sich selber klar zu machen, ich gehe jetzt hier hin und es ist in Ordnung, hier hinzugehen und in Ruhe dieses Gespräch zu führen. Also sich zum Beispiel zu den Patienten zu setzen und sich Zeit zu nehmen und auszustrahlen, dass das jetzt in Ordnung ist, dass man sich jetzt die Zeit nimmt, weil das ist ja schon ein Teil der Kompensation, die wir liefern, dass ich sage, ich gebe dir die Zeit, in das in aller Ruhe, uns ein Fehler passiert. Und das Mindeste, was ich dir geben kann, ist, dass ich mir jetzt die Zeit nehme, um dieses Gespräch gut zu führen und nicht sozusagen so mit halbem Bein schon wieder auf dem Gang zu sein oder vorm Bett zu stehen und irgendwie die Bettstange zu umklammern oder sonst irgendwie nonverbal und verbal darzustellen, dass man eigentlich gar nicht hier sein möchte, dass man so schnell wie möglich irgendwie eigentlich wieder weg sein will. Das ist natürlich psychologisch total nachvollziehbar, weil es ist ein unangenehmes Gespräch und keiner wünscht sich, das so ein Gespräch zu führen. Und gleichzeitig aber geht's ja darum, die Beziehung und das Vertrauen bestehen zu lassen und diese innere Haltung dafür zu bekommen. Ich glaube, das ist eine größere Herausforderung, als man mal so eben so hingeht und dieses Gespräch führt und sagt, na, jetzt mache ich das mal ganz kurz, sondern wirklich sich selber auch klar zu machen, dass das mich selber auch herausfordert, das zu machen. Aber dass ich dazu stehe, dass ich das jetzt mache und dass ich mir die Zeit nehme, dass es wichtig ist und dass es gut ist.
Vielleicht sollte man in diesem Gespräch auch dem Patienten die Alternative einer Behandlung durch einen anderen Arzt oder ein anderes Arztteam anbieten. Das schafft Vertrauen und bringt den Patienten vielleicht auch auf die Idee, entweder ich vertraue meinem alten Arzt oder dem Team, die jetzt alles unternehmen werden und wollen, dass der Schaden, der entstanden ist, minimiert wird. Diese Alternative würde ich durchaus auch überlegen, anzubieten.
Genau, ich glaube, das findet man ja auch ganz gut raus, je nachdem, wie der Patient eben reagiert, ob das eben nur der Tropfen war, der das Fass dann letztendlich zum Überlaufen bringt oder ob im Vorfeld eine sehr gute Arzt-Patienten-Beziehung stand, dann wird im zweiten Fall so ein Fehlergespräch das Vertrauen aus der Erfahrung raus eigentlich eher stärken. Aber wenn es schon vorher zerrüttet war, dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten sinnvoll, dann auch einen Wechsel der Zuständigkeit anzubieten.
Frau Dr. Hähnel, Sie hatten ja vorhin auch zwei Tipps so für die Vorbereitung auf das Gespräch genannt, dass man sich im Team abspricht, wer geht, dass es okay ist zu gehen und sich auch von der inneren Haltung her schon drauf gefasst zu machen. Und Sie haben ja gleichzeitig auch Fehler genannt, die verständlicherweise passieren aus Nervosität oder aus Unsicherheit heraus, dass man zwischen Tür und Angel das anspricht oder gar nicht wirklich da ist. Haben Sie noch mehr Tipps, um sich gut auf die Situation vorzubereiten?
Ein wichtiger Tipp von mir ist, Kommunikation zu üben, Kommunikation zu trainieren und genau diese schwierigen Gespräche zu üben und in spezifischen Kommunikationstrainings, das sage ich natürlich als Kommunikationstrainerin immer sehr gerne, aber sie tatsächlich immer zu üben. Ungünstig ist es, Kommunikation, die einem unvertraut ist und die man noch nicht gut kann, das erste Mal am Patienten oder an der Patientin auszuprobieren. Das würde man mit keiner anderen medizinischen Maßnahme machen. Auch alle anderen Sachen würde man vorher einmal lernen und üben und zeigen und erst dann am Patienten durchführen. Es ist günstig, im Kommunikationstraining mit auch Kolleginnen und Kollegen verschiedene Formulierungen auszuprobieren. Es gibt ja Standards und etablierte und geprüfte Formulierungen, die in solchen Gesprächen hilfreich sind. Üben Sie die, versuchen Sie eine Formulierung oder eine alternative Formulierung, welche fühlt sich besser an, welche hört sich besser an, welche passt am besten zu Ihnen. Und nehmen Sie einen Werkzeugkoffer mit in das Patientengespräch. Gemeinhin wird ja immer vermutet, dass Ärzte und Ärztinnen aus dem Bauch heraus und so immer gut kommunizieren können. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die können von Natur aus gut kommunizieren und es gibt Leute, denen fällt es ein bisschen schwerer. Mancher ist ein Naturtalent, mancher ist es nicht. Aber die wichtigsten Techniken und die Basics der Kommunikation, die können alle lernen. Die muss man nur einmal beigebracht bekommen. Ein weiterer Tipp ist, gerade für die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie die jungen Kollegen mit, wenn Sie solche Gespräche führen. Lassen Sie sich über die Schulter gucken. Die Kollegen lernen am Vorbild und haben dann Formulierungen einmal gehört und werden sie wiederholen können. Und seien Sie sich nicht so schade, nach so einem Gespräch auch dann nochmal über das Gespräch mit demjenigen, der dabei war, zu sprechen, zu sagen, gib mir mal ein Feedback. Was hast du gehört? Was ist hängen geblieben? Ist dir an irgendeiner Stelle was aufgefallen, was ich besser machen könnte oder was ich anders machen könnte? Was nimmst du mit aus diesem Gespräch? Alle können immer weiter lernen und ein offener Austausch über Kommunikation hilft nämlich dann auch denjenigen, die lernen, auch in Zukunft nicht so zu tun, als wüsste man alles, sondern auch immer wieder sagen zu können, oh, da fühle ich mich noch unsicher in der Situation. Lass uns das noch einmal vorbesprechen.
Alles klar, Dankeschön. Frau Dr. Scholl, wenn Sie das so hören, würden Sie denn sagen, das ist so im Klinikalltag oder im ärztlichen Alltag umsetzbar? Und was sind denn umgekehrt gefragt so Faktoren, die leider manchmal dazu führen, dass Kommunikation nicht immer so ganz lehrbuchmäßig abläuft?
Sicher ist es so, dass in vielen Teams, die gut funktionieren, das auch wirklich so gelebt wird, dass man sich verletzlich zeigen kann und auch eingestehen kann, dass man Unsicherheit hat und da eben auch Hilfe und Unterstützung braucht bei so einem schwierigen Gespräch. Wenn Sie aber fragen, was da noch mit reinspielt, ist definitiv die Komplexität und die Zeit zu nennen, die im medizinischen Alltag herrscht. Die Komplexität deswegen, weil ja meistens vor allem im Krankenhaus nicht immer der gleiche Arzt zuständig ist. Das heißt, es können Informationen verloren gehen. Es ist natürlich auch auf Patientenseite bei einem Aufklärungsgespräch vielleicht Unsicherheit und Nervosität vorhanden, sodass vielleicht auch bestimmte Punkte vergessen werden zu erwähnen, die aber wichtig wären. Und so kann es quasi schon, bevor ein Fehler entstanden ist, zu einer ineffektiven Kommunikation kommen. Wir haben vorhin auch gesagt, oder Patricia, du hast das genannt, man sollte es nicht zwischen Tür und Angel machen, so ein Gespräch, und nicht schon dreimal auf die Uhr gucken. Das gilt natürlich für alle Gespräche. Und das wesentliche Problem, das ich im Alltag sehe, ist, dass eine gute Kommunikation einfach diese Zeit und Ruhe braucht. Und Zeit ist aber leider in unserem medizinischen System nicht Teil der Wertschöpfungskette.
Ein großer Unsicherheitsfaktor so in der Fehlerkommunikation ist ja auch das Gespräch mit den Vorgesetzten, wie man die Botschaft da gut übermittelt. Frau Dr. Hähnel, haben Sie denn auch da Tipps?
Na, ich habe eigentlich eher Tipps an die Vorgesetzten als an die Nachgeordneten sozusagen, wenn Sie diese hierarchische Situation nennen. Es ist ja wirklich schwierig, einen Fehler zuzugeben. Das ist ja total menschlich. Das ist gegenüber der Patientin oder dem Patienten schwierig und ist genauso schwierig gegenüber den Vorgesetzten oder der Klinikleitung, weil man natürlich Schiss hat. Also es kann disziplinarische Konsequenzen haben, es kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Man schämt sich, man hat Angst um die eigene Karriere beispielsweise oder Angst vor Respektverlust, und dem möchte sich natürlich keiner aussetzen. Deswegen glaube ich, es ist die Aufgabe der Vorgesetzten, eine Situation oder eine Atmosphäre zu kreieren, in der so etwas möglich gemacht wird, in dem man selber Vorbild ist und auch über eigene Unsicherheiten und Fehler redet und diese als Chance zur Weiterentwicklung sieht, und aber auch, indem man Gesprächssituationen oder Atmosphären kreiert, wo Leute mit nicht ganz so viel Angst zu einem kommen und sagen, du, mir ist was passiert, wir müssen einmal sprechen, und dann das auch offen anzunehmen und zu sagen, prima, dass du das sagst, danke, dass du mir dieses Vertrauen entgegenbringst, es ist völlig richtig, wir müssen drüber sprechen, erzähl, und dann die Leute reden lassen, nachfragen, die sich das auch mal von der Seele reden lassen und dann nicht gleich mit da hättest du aber vorher so und so machen müssen oder warum haben sie eigentlich nicht so und so gemacht? Also nicht gleich quasi in den Gegenvorwurf zu gehen, sondern sich das anzuhören. Also ich glaube, das liegt hauptsächlich an den Vorgesetzten und an der Kultur in der Klinik, wie mit solchen Situationen umgegangen wird. Wenn ich Angst habe, werde ich meine Fehler, wann immer es geht, unter den Teppich kehren. Ich wäre ja blöd, hinzugehen und mich zu outen, wenn ich weiß, dass das eine negative Konsequenz hat. So, diejenigen, die die Fehler eingestehen müssen, müssen natürlich auch so ein bisschen auf sich Acht geben und gucken, dass sie ein 1-zu-1-Gespräch finden. Also nicht irgendwo am Rande einer Teambesprechung oder am Rande einer Morgenübergabe übrigens noch mal irgendwas zu erzählen, sondern wirklich auch sich Zeit einfordern und sagen, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde in Ruhe. Vielleicht sich auch einen Kollegen oder eine Kollegin mitzunehmen, um nicht ganz alleine da zu stehen. Sich einmal kurz vorzubereiten vor dem Gespräch, zu sagen, was will ich denn da sagen, was ist wirklich passiert? Und dann aber auch, und jetzt kommt man natürlich so ein bisschen ins Hin und Her. Man kann jetzt natürlich sozusagen, ich glaube, ganz menschlich ist es in so einem Gespräch auch, die Schuld bei anderen zu suchen und zu sagen, wenn die nicht im Labor die Flasche verwechselt hätten, dann wäre das sowieso nicht passiert. Ich kann ja gar nichts dafür. Das macht die Sache natürlich irgendwie einfacher. Man muss sich nur überlegen, dass man selber derjenige, über den andere so reden. Also ne, das möchte man ja dann auch nicht. Das heißt, das ist eine verständliche Reaktion und vielleicht auch der Angst geschuldet, negative Konsequenzen zu haben, würde ich jetzt aber eigentlich nicht dazu raten. Aber auch zu sagen, ich weiß, dass es insgesamt eine schwierige Situation war. Ich habe lange nachgedacht, wie das hätte passieren können. Das und das und das ist mir aufgefallen. Ich würde ganz gerne da weiter dranbleiben. Und drittes, und das ist jetzt vielleicht auch in manchen Situationen, in manchen Chef-Mitarbeiter-Konstellationen schwierig auch zu sagen, das belastet mich. Ich kau da dran, das nehme ich nicht einfach so, stecke ich nicht einfach so weg. Ob man das jetzt sagt, ist psychologisch sicherlich sinnvoll, ob es manchmal mit dem entsprechenden Respekt entgegengenommen wird, diese Aussage, das mag ich nicht sicher sagen.
Herr Brolier, mich würde noch interessieren, was man bei Aufklärungen noch von der Rechtsseite her beachten sollte. Das heißt, kann ich das zum Beispiel an das Personal delegieren, dass die halt über die Untersuchung aufklären? Oder reicht es, wenn ich dem Patienten die Aufklärung in die Hand drücke und sage, lies mal? Oder was muss ich da alles beachten?
Also bei der Aufklärung und Dokumentation entstehen eigentlich die meisten Behandlungsfehlerprozesse, dass nicht richtig aufgeklärt würde. Sie sprachen eben an die sogenannte Stufenaufklärung. Nach Weissauer die Stufenaufklärung mittels Aufklärungsbogen. Die Aufklärung muss rechtzeitig erfolgen, das heißt lange nur vor dem Eingriff. Je akuter der Eingriff notwendig ist, desto mehr reduziert sich die Frist zwischen Aufklärung und Eingriff. Und die Stufenaufklärung erübrigt allerdings nicht die persönliche Aufklärung. Sie kann nur sehr hilfreich sein, weil mit diesen Aufklärungsbögen doch sehr gut schematisiert der Eingriff geschildert wird. Und dann muss dieses Aufklärungsgespräch stattfinden von einem Arzt. Das kann durchaus delegiert werden. Aber es muss ein Arzt sein, der den Eingriff auch selber schon durchgeführt hat, also die Methode auch beherrscht. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wichtig eben die ordentliche Dokumentation auch über mögliche Risiken, die in dem Bogen nicht unbedingt genannt sind, aufzuklären, dies auch zu dokumentieren. Und der Patient hat einen Anspruch darauf, eine Kopie dieses Aufklärungsbogens mitzubekommen. Wichtig, dass hinterher auch, wenn Sie elektronische Dokumentation durchführen, dass Sie nicht im Nachhinein irgendwann, wenn dieser Vorwurf des Behandlungsfehlers kommt, die Dokumentation versuchen zu korrigieren oder zu ergänzen. Solche Fälle habe ich auch schon erlebt. Das ist überhaupt fatal. Dann kehrt sich die Beweislast um. Das heißt, nicht der Patient muss dem Arzt den Behandlungsfehler nachweisen, sondern der Arzt muss nachweisen, dass er korrekt gehandelt hat. Also ganz wichtig ist immer wieder das Aufklärungsgespräch, wie aber auch die Dokumentation dieses Aufklärungsgespräches, das also nicht durch nur das Überreichen eines Aufklärungsbogens ersetzt werden kann.
Da hätte ich gleich noch eine Nachfrage. Und zwar, wenn ich jetzt im ganz normalen Arztgespräch schon auf zum Beispiel vor einer Endoskopie auf den Punkt, dass es zu einer Perforation kommen kann, eingegangen bin und das jetzt aber dann im separaten Aufklärungsgespräch, das irgendwie vielleicht von einer zweiten Person nicht nochmal extra erwähnt wird, ich es aber dokumentiert hatte in meinem Gespräch, gilt es dann trotzdem als nicht aufgeklärt oder ist es dann, auch wenn es zweizeitig oder von zwei verschiedenen Personen genannt wird, trotzdem erfüllt? Wie würden Sie das einschätzen?
Also die Perforation, ich nehme an, bei einer Koloskopie, in den Aufklärungsbögen, in den gängigen, die mir bekannt sind, wird über dieses Risiko der Perforation durchaus aufgeklärt. Aber wie Sie den Fall schilderten, würde auch es sehr hilfreich sein, wenn Sie anderweitig diese Dokumentation oder diese Aufklärung vorgenommen haben. Nur auch da gilt der Grundsatz, hinterher etwas zu korrigieren. Und wie gesagt, so Fälle habe ich schon gehabt. Das kommt in der Regel raus, also gefährlich. Abgesehen davon, dass eben die Patienten nach dem BGB eine Kopie des Aufklärungsbogens heute mitbekommen. Übrigens interessanter Fall, den ich mal hatte. Ein Arzt in der niedergelassenen Praxis hatte bei einer älteren Dame in einem Jahr eine hohe Koloskopie durchgeführt und umfangreich aufgeklärt. Das ist auch dokumentiert gewesen. Dieselbe Patientin kam ein Jahr später wieder und da hat er nicht ordentlich aufgeklärt. Und es kam dummerweise zu einer Perforation und der Arzt wandte ein, ja, ich habe doch vor einem Jahr darüber schon aufgeklärt. Das ging zum Glück für den Arzt noch gut aus, aber das würde nicht ausreichen. Sie sollten in einem solchen Fall sagen, ich habe Sie im letzten Jahr ja schon mal darüber umfangreich aufgeklärt, soll ich das nochmal wiederholen oder reicht das, haben Sie das noch in Erinnerung? Das wäre schon hilfreich.
Ja, es klingt ja die ganze Zeit schon durch. Genauso wichtig wie die Aufklärung ist auch die Dokumentation in allen Behandlungsschritten. Herr Brogli, was ist denn dabei zu beachten, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein?
Ja, also dokumentieren. Also bei den Aufklärungsbögen ist das eigentlich sehr einfach. Sie müssen möglichst viel entweder in diesen Aufklärungsbögen handschriftlich dann noch ergänzend hinzufügen, worüber Sie aufgeklärt haben. Aber wichtig ist, dass überhaupt eine Aufklärung stattgefunden hat. Ich selber habe als Patient häufig erlebt, dass gerade bei der Aufklärung Mängel stattgefunden haben, dass also die Aufklärung nicht ordnungsgemäß erfolgte oder aber auch gar keine Kopie des Aufklärungsbogens mitgegeben wurde, dass also doch zu leicht genommen wurde. Wichtig wirklich ist, das in den Behandlungsunterlagen auch entsprechend zu vermerken und auch mit dem Patienten offen darüber zu reden, in verständlicher, für den Patienten verständlicher Sprache.
Bei der Gelegenheit würde ich gerne auch nochmal eine wichtige Info loswerden, nämlich wie viele Menschen eigentlich wirklich Schwierigkeiten haben mit der Textsprache. Also das verstehende Lesen von längeren Texten. Es gibt Daten, dass bis zu 25% der Menschen in Deutschland Schwierigkeiten haben, längere Texte sinnverstehend zu lesen. Und wenn ich mir manchmal so Aufklärungsbögen angucke, da fällt mir das auch schwer, das zu verstehen und den Leuten so einen Zettel hinzugeben und sagen unten rechts einmal unterschreiben. Ich glaube, das ist gang und gäbe. Aber da würde ich auch jetzt auch gerade, wenn zum Beispiel Patientinnen und Patienten jetzt zuhören, auch sagen, redet drüber, lasst euch das erklären. Und wenn ihr was nicht versteht, dann fragt nach, das ist euer Recht und das gehört zu einer guten Versorgung dazu.
Wie ist das denn Ihrem Eindruck, Ihrem Erleben nach, stehen in den Kliniken inzwischen auch Aufklärungsbögen in leichter Sprache zur Verfügung, die auf die im Zweifel zugegriffen werden kann? Oder hat sich das noch nicht durchgesetzt?
Also es gibt eine Auswahl an Aufklärungsbögen in leichter und einfacher Sprache zu ganz bestimmten Themen. Umfassend ist das noch überhaupt nicht der Fall. Also da ist wirklich noch richtig viel Luft nach oben. Ich unterrichte ja Kommunikation auch an der Hochschule und ich mache mit den Studierenden, die kommen alle aus klinischen Fächern und mit den Studierenden mache ich immer eine Übung, wo die sich Informationsmaterial aus ihren Kliniken nehmen sollen und das in leichte und einfache Sprache übersetzen. Und bei dieser Übung fällt den Leuten immer auf, was da zum Teil drin steht, das versteht kein Mensch. Das verstehe auch ich nicht als wirklich geübte Leserin, weil da manchmal so schwammige Formulierungen drin sind und die leichte Sprache zwingt uns ja Sachen sehr klar und deutlich zu sagen. Ich finde es großartig, wenn sich damit noch viel mehr und mehr beschäftigt wird. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn Sie mir einen Aufklärungsbogen in normaler Sprache und einen in leichter Sprache geben, ich lese lieber den in leichter Sprache. Verstehe ich nämlich einfacher, muss ich nicht so arg viel nachdenken. Und gerade wenn ich krank bin und Angst habe vor etwas, dann möchte ich nicht auch noch mein halbes Gehirn damit verbrauchen, dass ich irgendwelche komplizierten Texte lese.
Dann abschließend und auch schon als Ausblick auf die kommende Folge. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, um Fehler in der Medizin zu vermeiden oder zumindest seltener zu machen und auch eine offene Kommunikation über Fehler oder beinahe Fehler zu ermöglichen?
Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, die psychologische Sicherheit spielt da für mich eine ganz wesentliche Rolle, weil wenn ich mich verletzlich zeigen kann, dann bin ich natürlich auch eher bereit, einen Hinweis von einem Kollegen anzunehmen, mach das besser so oder so. Oder man auch selber einem anderen einen Hinweis zu geben, du, ich habe gesehen, das ist ein bisschen schwierig, das könnte zu einem Fehler führen, was dann in letzter Konsequenz eigentlich dazu führen sollte, dass Fehler eben rechtzeitiger bemerkt und angesprochen werden, bevor sie zum Patienten durchdringen oder gar ein schwerwiegendes Ereignis produziert haben. Und mir ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass eben diese bewusste Kommunikation von allen Beteiligten beeinflusst werden kann, also nicht nur jetzt von der Klinikleitung oder dem Chefarzt. Diese natürlich, sage ich jetzt mal, die haben den größten Impact auf diese psychologische Sicherheit. Beim Thema Kommunikation kann aber jeder sich einbringen. Das heißt, wie gehe ich mit dem anderen um? Gehe ich immer davon aus, dass er mir Böses will oder sage ich einfach, er weiß es vielleicht nicht? Und helfe ihm dabei, dass wir dann gemeinsam einfach besser werden. Und wenn viele kleine Schritte in eine neue Richtung machen, dann können auch starr wirkende Systeme wie das Gesundheitssystem sich mit der Zeit ändern.
Ja, also ich meine, dass erstmal der Personalstand muss ausreichend sein, um das alles bewältigen zu können. Der Zeitfaktor spielt dabei immer eine große Rolle. Das müsste auch alles mehr kontrolliert werden und ist ja schon oft genug gesagt worden, die Kommunikation mit dem Patienten ist wichtig. Ein zufriedener Patient verklagt seinen Arzt einfach nicht.
Ich würde gerne noch beitragen, dass in den Köpfen etwas passieren muss auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass eine konstruktive Fehlerkultur eigentlich ein Zeichen von einem sehr hohen Qualitätsbewusstsein ist. Das heißt, wenn ich sage, ich arbeite Fehler auf, dann heißt es, dass ich daran interessiert bin, dass sich die Qualität verbessert. Vielleicht suche ich auch jemanden, den ich anschuldigen kann und als Sündenbock in die Wüste schicken kann. Aber eigentlich jetzt mal im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur bedeutet es, ich bin daran interessiert, besser zu sein. Ich finde, das ist das schlagende Argument oder eins der schlagenden Argumente für eine gute Fehlerkultur. Eine konstruktive Fehlerkultur heißt nicht laissez-faire. Das heißt nicht zu sagen, naja, mach halt Fehler, reden wir drüber, ist nicht so schlimm. Das kann trotzdem, kann man sagen, ey, das darf nicht passieren. Leute, wir müssen besser werden. Und nicht, es ist egal. Ich finde, alles, was mit so Fehler dürfen nicht geschehen zu tun hat, da müssen wir drüber nachdenken, weil es werden immer Fehler geschehen. Immer auch eine KI wird einen Fehler machen. Fehler können immer geschehen. Wenn ich die Latte so hochhänge und null Fehlertoleranz akzeptiere, dann setze ich die Leute unter Druck. 99,999, ja, okay, aber 0 oder 100% wird nicht gehen. Ich würde weiterhin auch dazu raten, dass eine konstruktive Fehlerkultur in standardisierten Prozeduren abgebildet wird. Also zum Beispiel M&M, Mobility and Mortality Conferences, also Strukturen, wo regelmäßig Besprechungen zu Fehlern oder beinahe Fehler stattfinden, sodass es nicht nur dann zum Gespräch über Fehler kommt, wenn irgendwie ganz akut was passiert ist und alle ganz, ganz aufgeregt sind, sondern dass regelmäßig über diese Fälle gesprochen wird, dass da Lösungen gefunden wird, dass die Leute lernen, damit umzugehen und dass man auch sagt, wenn immer jeden ersten Dienstag im Monat eine M&M-Konferenz stattfindet, dann kann das alles nicht Weltuntergang sein, wenn was passiert, sondern dann gehört es zu unserem professionellen Leben als Ärztin oder Ärztin hinzu.
Ja, super, dankeschön. Zu dem Punkt, wie das Fehlermanagement systematisch in Kliniken aussehen oder implementiert werden kann, hatten wir auch schon in der ersten Folge dieser Miniserie einen sehr spannenden Gast, der das ganz detailliert beschrieben hat. Ja, Ihnen dreien ganz, ganz herzlichen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich fand die Diskussion sehr interessant und ich hoffe natürlich, dass auch unsere Zuhörenden viel mitnehmen konnten.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass wir das machen konnten.
Wie immer hoffen wir, dass auch Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörende, und dass Sie heute insbesondere einen hohen Nutzwert daraus ziehen konnten. Wie gesagt, Sie finden das Material zusammengefasst, alles was wichtig ist, in den Shownotes. In der nächsten Folge sprechen wir über menschliche Faktoren, die zu medizinischen Fehlern oder einer schlechten Kommunikation über diese Fehler führen können. Es geht dabei zum Beispiel um diese Situationen, in denen schon jeder weiß, dass gerade etwas nicht planmäßig läuft und trotzdem niemand etwas sagt. Abonnieren Sie uns und hören Sie gerne wieder rein. Tschüss.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.